Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne hier in dem blauen Buch einen Text weitergehen. Die letzten Male haben wir uns mit der ersten Lehrrede des Buddha beschäftigt, im Schwerpunkt mit den vier edlen Wahrheiten. Wir sind im Prinzip nicht ganz durchgekommen, weil das achte Pfadglied ist eigentlich noch offen, also die rechte Vertiefung. Ich würde das gerne mit dem heutigen Text verbinden wollen, weil in meinem Verständnis das Thema der Vertiefungen nicht so essentiell sind für die Achtsamkeitspraxis. Auf der anderen Seite ist es natürlich interessant, das Konzept der Vertiefungen zu kennen, wenn man sich mit Meditation beschäftigt. Ein bisschen so eine Idee von dem Terrain, in dem man unterwegs ist, ist immer ganz gut, wenn man so eine Art von Landkarte hat, um sich besser darin zu orientieren. Insofern ist es vielleicht doch ganz sinnvoll, ein bisschen etwas über das achte Pfadglied, die rechte Versenkung oder rechte Sammlung zu sprechen. Den Text, mit dem wir jetzt beginnen, das ist die große Lehrrede für Sakkara in dem blauen Buch ab Seite 36. Es gibt jetzt unterschiedliche Bedeutungsebenen. Ich finde es immer ganz interessant, sich die Biografien von Lehrern oder von Menschen anzuschauen und das in Bezug zu der eigenen Biografie zu setzen, beziehungsweise zu dem Lehrgebäude, was diese Menschen auf Basis ihrer eigenen Biografie entwickelt haben. Für die Rezeptionsgeschichte des Buddhismus im Westen ist die Lebensgeschichte des Buddha in meinem Verständnis wichtig. Ende des 19. Jahrhunderts, als die ersten deutschen Pioniere sich für Buddhismus interessiert hatten. Ein Großteil von denen kam so aus einer vernunftgeleiteten Philosophie-Umgebung. Es waren einige Kantianer dabei, es waren Schopenhauerianer dabei, also Leute, die sich mit deutscher Philosophie auskannten. Und ein Teil der Philosophie bzw. der Aufklärung ist ein gewisses religionskritisches Verständnis. Und im konkreten Fall bezog sich das in unserem Kulturkreis auf katholische und evangelische Kirche und auf diesen Ansatz, dass man, zumindest ist das die Sichtweise dieser Pioniere gewesen, dass diese Kirchensysteme den Aspekt des Glaubens sehr stark im Vordergrund gestellt haben. Das heißt, sie wurden als hierarchische Gebilde gesehen, wo es eine sehr starke Oben- und Unten-Definition gab. Das heißt, oben saßen die Hirten und unten die Schafe, könnte man jetzt bösartigerweise so formulieren. Zusammengehalten wurde dieses gesamte Konstrukt im Prinzip durch die Idee, dass man das tun soll, was der Priester auf der Kanzel sagt. Der Klebstoff ist die Idee des Glaubens. Das heißt, dass man so viel Vertrauen in die Person setzt, dass man glaubt, dass diese Person recht hat und alles, was sie erzählt, dass das richtig ist. Im Laufe der 2000 Jahre Geschichte des Christentums im Westen hat sich irgendwie herausgestellt, dass offensichtlich die Dinge, die in der Bibel erzählt werden, nicht so den Tatsachen entsprechen. Und daraufhin gab es in der Aufklärung und im Anschluss an die Aufklärung natürlich sehr große Kritik an dem Glaubensverständnis. Und aus dieser Ecke kommen diese ersten Buddhismus-Pioniere, weil sie im Buddhismus einen Ansatz gefunden haben, der im Gegensatz zum Glauben auf der Einsicht beruht. Und zwar auf der Einsicht jeder einzelnen Person. Aus dieser Zeit gab es dann die Idee, dass es sogenannte Glaubensreligionen gibt. Das war das Christentum, der Islam, das Judentum. Religionen, die Dinge behauptet haben, die niemand nachprüfen konnte, sondern die man nur glauben konnte. Und dann gab es Einsichtsreligionen, die von sich behaupten, dass sie zwar auch Konzepte vorstellen, aber die Teilnehmer einladen, diese Konzepte zu hinterfragen und selbst zu erforschen und zu schauen, ob diese Konzepte für einen selbst zutreffend sind. Die wurden Erkenntnis- oder Einsichtsreligionen genannt. Das ist eine Unterscheidung, die zieht sich bis heute in den Religionswissenschaften teilweise durch. Wenn man sie im Detail sich betrachtet, ist es ein bisschen sehr konstruiert. Es gibt natürlich im Christentum viele, die sehr wohl auf der Ebene Einsicht gearbeitet haben. Viele frühe Wissenschaftler kamen ursprünglich ja aus dem Christentum. Es gibt im Buddhismus auch viele irrationale Konzepte, die niemand nachprüfen kann. Also insofern darf man das nicht schwarz-weiß sehen. Man könnte es von zwei Polen her betrachten und wahrscheinlich gibt es da sehr wohl eine unterschiedliche Gewichtung des Aspekts der Einsicht oder der Selbstverantwortung des Einzelnen. Die Biografie des Buddha schließt genau an diesen Punkt an, zumindest so, wie sie aus westlicher Perspektive interpretiert wird. Aus westlicher Perspektive wird die Person des Buddha als ein ganz normaler Mensch dargestellt. Und damit unterscheidet er sich von diesem Konzept von Gottes Sohn, vom Jesus, der von irgendeiner übergeordneten Instanz bevollmächtigt wurde, irgendetwas hier auf der Welt zu tun oder auch nicht zu tun. Der Begründer des Buddhismus, Buddha Shakyamuni, Buddha ist ein Titel, der Erwachte, das ist kein Name. Sein Rufname war Siddhartha, sein Familienname oder Clansname war Gautama. Das Adelsgeschlecht, das waren die Shakyas, so nannte sich dieses Fürstengeschlecht, aus dem er stammt. Deswegen wird er Buddha Shakyamuni genannt. Und Shakyamuni besteht aus zwei Wörtern. Shakya ist dieses Fürstengeschlecht und Muni ist der Einsame. Man könnte sagen, das ist der Erwachte aus dem Geschlecht der Shakyas. Der entscheidende Punkt ist, dass sozioökonomisch gesehen die Biografie des Buddha mehr Parallelen hat als die Biografie des Jesus. Von den Leuten, die sich im Westen mit Buddhismus beschäftigen, könnte man sagen. Wenn wir Jesus, unehelicher Sohn eines Tischlers, war das also nicht wirklich eine sehr privilegierte Schicht, aus der Jesus stammte. Seine Umgebung waren einfache Leute, also Fischer, Hirten. Im Gegensatz zu Jesus ist Buddha in einer sehr, sehr privilegierten Schicht geboren worden, als Prinz eines Rajas. Rajas sind also die Fürsten. Sein Vater hat das Fürstentum der Sakyas geleitet, wobei die Struktur des Fürstentums war eine Oligarchie. Es gab also einen Rat von Adligen, die miteinander diskutiert haben, sich über Themen ausgetauscht haben und aus ihrer Mitte einen Chef gewählt haben. Und das war der Raja. Also von der Grundidee mehr demokratisch als diktatorisch. Ja, also es war so wie im Griechenland teilweise es ja auch diese Oligarchien gab, wo also die Reichen oder der Adel zusammen die Dinge ausgehandelt haben. Der Buddha Shakyamuni ist, oder Siddhartha Gautama ist in sehr reichen Verhältnissen aufgewachsen. Und es gibt eine Geschichte über die Geburt des Buddha. Und zu der Zeit war es üblich, dass ein Weiser über das Leben des Säuglings eine Prophezeiung abgeben sollte. Und sie haben dann einen Weisen, wenn ich mich richtig erinnere, Asita hieß der, glaube ich. Also das war so ein langer Bart und dürr und hat irgendwie in irgendeiner Höhle gelebt. Also sehr, sehr weise. Und der ist halt zur Geburt des Buddha eingeladen worden und sollte dann also eine Prophezeiung über das Leben des Buddha geben. Und er hat gesagt, wenn der Buddha in der Welt bleibt, wird er ein berühmter König oder Raja. Wenn der Buddha die Welt verlässt, wird er ein Heiliger. Und das hat natürlich der Vater vom Buddha erstmal so zur Kenntnis genommen. Und die Erziehung des Buddha hatte immer offensichtlich diesen Aspekt dabei. Auf jeden Fall wollte der Vater, dass sein Sohn sein Nachfolger wird. Und er wollte vermeiden, dass der Sohn irgendwas anderes macht und irgendwie in Religion oder irgendwie so sich damit beschäftigt. Und so ist das ganze Umfeld des Buddha, in dem er aufgewachsen ist, sehr, sehr komfortabel gestaltet worden. Also es wird erzählt, dass er mehrere Tempel hatte, dass der Vater so mehrere Tempel für ihn gebaut hat, dass ganz viele Tänzerinnen waren und sozusagen wirklich High Society, Jet Set Leben, könnte man sagen. Aber es war trotzdem irgendwie, es war so eine eigene Blase, würde man Neudeutsch heute sagen. Und ab einem bestimmten Punkt Hat der Buddha, und ich würde fast sagen, ich weiß nicht mehr genau, wie alt er da war, aber wahrscheinlich so um die 28, ist er so ein bisschen neugierig geworden, was ist eigentlich hinter den Palastmauern? Ja, und warum komme ich da nie hin? Warum werde ich sozusagen abgeschirmt? Und er hat seinen Diener gefragt, ob es nicht möglich ist, dass wir mal aus dem Palast herausgehen und uns die Welt außerhalb der Mauern anschauen. Und sein Diener konnte natürlich nicht Nein sagen. Und da gibt es dann diese Geschichte der Ausfahrt. Und der Buddha, also sind offensichtlich auf einem Wagen also haben den Palast verlassen. Und auf dieser Ausfahrt hat der Buddha also die Geschichte wird in zwei Varianten erzählt. Die eine Variante ist, es gibt eine Ausfahrt mit vier Begegnungen. Die andere Variante ist, es gibt vier Ausfahrten mit jeweils einer Erfahrung. Ich erzähle jetzt mal die Geschichte mit einer Ausfahrt und vier Begegnungen. Das kürzt die Sache ab. Auf dieser Ausfahrt hat er einen alten Menschen, mehrere alte Menschen eigentlich, ist er mehreren alten Menschen begegnet. Und für den Buddha war das natürlich neu, weil alte Menschen hatten in seinem Palast und in seiner Umwelt nichts zu suchen. Das hat der Vater einfach vermieden. Da musste alles toll sein, glänzend sein, schön sein. Und der Buddha hat zum ersten Mal alte Menschen gesehen und hat seinen Diener gefragt, also was ist denn mit denen los? Und der Diener hat gesagt, das sind Menschen, die alt sind, alle Menschen altern. Und der Buddha hat aufgeschaut und gesagt, alle Menschen, du meinst auch ich? Und irgendwie war der Diener offensichtlich ehrlich und er hat gesagt, ja, auch du alterst. Und das war offensichtlich so ein kleines Schockerlebnis für den Buddha. Wobei man muss sich vorstellen, dass also in Indien sehen alte Menschen ein bisschen anders aus als bei uns. Das heißt, das Elend ist viel, viel größer. Die Armut ist viel, viel größer und es spielt sich viel, viel mehr auf der Straße ab. So, das können wir uns hier kaum vorstellen. Und sie sind dann weitergefahren und sind dann einem kranken Menschen begegnet. Und Krankheit in Indien, so stelle ich mir das zumindest vor, weil offensichtlich hat sich da in den Jahrhunderten nicht so viel verändert, bedeutet, dass auch hier also Menschen auf der Straße betteln gehen, die halt noch ein Bein haben oder einen Arm oder keine Ahnung. Also auch hier ist diese Armut extrem greifbar. Und für den Buddha, der aus dieser geschützten Welt kam, war das erstens eine neue Erfahrung und zweitens ein zweiter Schock. Das heißt, auch das hat er noch nie gesehen und er fragt wieder seinen Diener, was ist denn mit dem los? Und dann sagt er, der Mensch ist krank. Ja, und zu der Zeit gab es ja auch noch Lepra und alle möglichen Krankheiten, die natürlich grauslich anzuschauen waren. Und auch hier sagt der Diener dem Buddha, alle Menschen können krank werden. Und jetzt in Corona-Zeiten ist das Thema ja für uns auch sehr greifbar. Und sehr nah. Und sie fahren weiter. Und das gibt natürlich dem Buddha auch wieder, also merkt man, wie dann sozusagen seine Schaltkästen oben im Gehirn anfangen zu tickern. Und sie fahren weiter. Und dann sehen sie einen Begräbniszug. Also wo ein Toter durch die Gegend getragen wird und zu einem Verbrennungsplatz und dann dort verbrannt wird. Und wieder fragt der Buddha, was ist denn da los? Weil das kannte er natürlich auch nicht aus seiner perfekten Umgebung. Und der Diener sagte, das ist der Tod. Das heißt, alle Menschen werden sterben. Und der Buddha fragt natürlich, alle? Und der Diener sagt, ja, alle, auch du. Mein Sohn Brutus. Nein, das hat er nicht gesagt, das ist eine andere Geschichte. Aber Ja, also das waren drei Erfahrungen, die dem Mitzwanziger ziemlich zu denken geben. Und sie fahren dann wieder zurück zum Palast. Und auf dem Weg zum Palast kommen sie an einem Mönch vorbei. Und wahrscheinlich ist Mönch wieder der falsche Begriff. Das ist natürlich ein deutscher Begriff. Man müsste wahrscheinlich auf Indisch sagen, entweder ein Yogi oder ein Siddha. Sattu, genau. Also da gab es zu der Zeit, gab es also alle möglichen, man könnte auch sagen Hippies, ja, die sozusagen wild aussahen und ihr Leben, ihre eigenen spirituellen Entwicklung gewidmet haben. Und dieser Yogi hat eine ganz besondere Ausstrahlung gehabt. Und der Buddha schaut ihn an und sieht, wie dieser Mensch in sich ruht, wie dieser Mensch zufrieden einfach seinen Weg entlang geht. Und diese Zufriedenheit, diese Ruhe, diese Ausstrahlung hat ihn immens offensichtlich beeindruckt. Und er fragt wieder seinen Diener, was ist denn das für einer? Weil den kannte er natürlich aus seiner, ich sage jetzt mal, materialistischen High-Society-Erfahrung überhaupt nicht. Und der Diener sagte, das ist ein Yogi. Das ist jemand, der widmet sein ganzes Leben seiner eigenen spirituellen Entwicklung. Und das waren diese vier Begegnungen. Man könnte es jetzt auch abstrakt formulieren, also Begegnung mit Krankheit, mit Alter, mit Krankheit, mit Tod und mit einem Yogi. Und dann fahren sie wieder zurück in den Palast. Und in den Texten wird beschrieben, also dass diese Erfahrungen in dem Mitzwanziger beginnen zu arbeiten und er offensichtlich an einen Punkt kommt, wo er diesen ganzen Luxus, in dem er lebt, dieser Überfluss, in dem er lebt, wo er merkt, das gibt ihm eigentlich nicht wirklich innere Zufriedenheit. Das ist ganz schön, keine Frage, aber irgendwie gibt es da noch etwas, was es nicht beantworten kann. Und mit 29 Jahren, er war kurz verheiratet oder länger verheiratet, weiß ich nicht, also er hatte, glaube ich, er hatte einen Sohn, Raula, und soweit ich mich erinnere, war er ein Jahr alt, so in dieser Größenordnung. Und er entscheidet mit 29, diesen Reichtum, diesen Überfluss, dieses Leben entgegen des ökologischen Fußabdrucks, müsste man heute formulieren, hinter sich zu lassen und ein Yogi zu werden. Das heißt, er verlässt den Palast, tauscht seine kostbaren Gewänder gegen irgendeinen Lendenschurz oder gegen eine Decke ein und verschwindet dann in den Wäldern. Und schließt sich unterschiedlichen spirituellen Lehrern dort an. Und es gab also eine ganze Bewegung von unterschiedlichsten spirituellen Suchenden zu der Zeit. Er hat sich zwei Lehrern angeschlossen. Und das sind, die werden hier im Buch auch, also in dem Text auch beschrieben. Das war einmal Alara Kalama und Udaka Ramaputta. Die Strukturen dieser spirituellen Kommunen waren im Prinzip sehr ähnlich strukturiert. Meistens haben sich kleinere Grüppchen zusammengetan und gemeinsam spirituelle Übungen durchgeführt. Das war jetzt Yoga, das war Meditation, das war Fasten. Also gab es alle möglichen Varianten. Und der Buddha hat diese Übungen 6 Jahre praktiziert. Der Buddha hat also die Sicherheit des Haushaltes aufgegeben für die Unsicherheit eines Lebens, dass er seiner eigenen spirituellen Entwicklung gewidmet hat. In diesen 6 Jahren hat er alles Mögliche ausprobiert. Ja? Also in dem Text wird also beschrieben, wie er gefastet hat. So stark, dass er so weit abgemagert ist, dass man die Wirbelsäule von vorne sehen konnte. Also war offensichtlich nur noch Gerippe da. Bis zur Ohnmächtigkeit war bei 2 dieser Lehrer, die beide ihm angeboten haben, dass er die Leitung der Schule übernehmen kann oder dieser Gruppe und er aber für sich entschieden hat, Es ist noch nicht für mich der Punkt erreicht, wo ich lehre oder so. Das ist, und der ist dann wieder weitergezogen. Nach 6 Jahren irgendwie mit unterschiedlichsten Techniken experimentiert, setzte er sich irgendwann unter einen Baum und da hatte er eine Erinnerung an eine Situation mit seinem Vater, als sein Vater ein Feld gepflügt hat und er als Kleinkind auch dort unter einem Baum saß und einfach nur seinem Vater zugeschaut hat und total in sich geruht hat, total zufrieden war in dem Augenblick. Und mit 35, also nach 6 Jahren Yogi-Dasein, sitzt er also auch unter einem Baum und hat die Erinnerung und dann beginnt ein Prozess, wo er ein inneres Erwachen erlebt. Bodhi ist das Verb für Erwachen und Buddha ist das Substantiv, also der Erwachte. Und diese Erfahrung wird folgendermaßen beschrieben. Der Einstieg in diese Erfahrung sind jetzt diese 4 Vertiefungsstufen. Das, was im achtfachen Pfad mit rechter Sammlung oder rechter Vertiefung beschrieben wird, das wird hier in dem Text auch beschrieben. Diese 4 Vertiefungen oder Konzentrationszustände sind so unterschieden, dass bestimmte Erfahrungsinhalte, Ebenen auftauchen bzw. wegfallen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hier zusammenkriege. Das wäre in dem Buch zum Nachlesen auf Seite 27. Die erste Vertiefung ist dadurch gekennzeichnet, dass ich frei bin von Gier und anderen unheilsamen Bewusstseinszuständen, dass ich eine gute Konzentration habe und Verzückung und Glücksgefühl erlebe. Das meint diese erste Vertiefungs. Also, dass ich wirklich angenehm in mir ruhe, frei von irgendwelchen Störgefühlen. Verzückung ist so eine Art High-Erlebnis. Glücksgefühl ist etwas Stabileres. Das ist die Unterscheidung. Dann geht es weiter in die zweite Vertiefung. Die Stabilität des Geistes bleibt, innere Ruhe entsteht. Verweile ich im inneren Frieden, dem von gerichtetem und stabilen Gewahrsein freien und mit Verzückung und Glücksgefühl erfüllten Zustand. Der entscheidende Punkt ist, dass man von diesem Glücksgefühl, was auftaucht und von der Verzückung, dass man sich auch davon nicht einfangen lässt. Dass man es auch nur als Phänomen wahrnimmt. Das Problem bei positiven Meditationserlebnissen kann sein, dass man irgendeine super Meditationserfahrung macht und dann das nächste Mal sich wieder hinsetzt und glaubt, jetzt weiß man, wie es funktioniert. Und dann verengt man und kommt an dem Punkt nicht mehr weiter. Und deswegen ist die zweite Vertiefungsebene offensichtlich so beschrieben, dass man diese angenehmen Erfahrungen erlebt, aber ohne festzuhalten. Auf der dritten Ebene löst sich dann diese Verzückung auf, also dieses High-Gefühl. Und was übrig bleibt, ist dieses Glücksgefühl oder innere Zufriedenheit. Das heißt, ist nicht mehr euphorisiert, sondern man ist eher in einem gelassenen Zustand. Und der vierte Vertiefungszustand, da löst sich dann auch nochmal dieses Glücksgefühl auf. Diese innere Zufriedenheit löst sich auf. Beschrieben wird das nach dem Schwinden von Glück und Leid und dem Auflösen von Frohsinn und Trübsinn, verweile ich frei von Leid und Glück, gleichmütig oder gelassen, in dem vierten meditativen Vertiefungszustand. Das ist die Beschreibung, wenn der Geist immer konzentrierter, konzentrierter, konzentrierter wird, wenn diese Glücksgefühle aufsteigen, man sich davon nicht einfangen lässt und irgendwann ist man vollkommen in sich, klar bewusst, wach und gelassen da. Das war der Einstieg in die Erfahrung des Erwachens beim Buddha. Und dann kommen 3 Erfahrungen, die ich im Kontext der verrinnenden Zeit nur anreißen kann. Die erste Erfahrung war, dass er sich an frühere Wiedergeburten erinnert hat, dass er gesehen hat, als was er alles früher schon gelebt hat. Die zweite Erfahrung danach war der Zusammenhang von den unterschiedlichen Daseinsbereichen oder Daseinsformen seiner früheren Leben mit seinen Handlungen, also diesen Ursache-Wirkungszusammenhang, Karma, hat er also verstanden. Und der dritte Bereich ist die Erfahrung oder das Wissen von der Auflösung der geistigen Störgefühle. Das sind die 4 edlen Wahrheiten. Das sind diese 3 Erfahrungen, mit denen im Pali-Kanon diese Erfahrung des Erwachens beschrieben wird. Und das ist wahrscheinlich für die meisten irgendwie eine interessante Definition des Begriffs Erwachens, weil wir uns das eigentlich ganz anders vorstellen. Wenn wir zu dieser Ausgangsthese zurückkommen, mit der ich begonnen habe, also der Unterscheidung zwischen Glaubensreligionen und Einsichtsreligionen und wo diese frühen Pioniere Ende des 19. Jahrhunderts gesagt haben, Buddhismus ist also fast im Sinne der westlichen Philosophie und Aufklärung eine Einsichtsreligion, frei von irgendwelchen irrationalen Dingen. Und wir schauen jetzt genauer in die Texte rein, dann ist es leider nicht mehr ganz so klar, weil natürlich das Konzept der Wiedergeburt ist erstmal eine Behauptung und wir, so wie wir hier sitzen, können das nicht wirklich unmittelbar nachprüfen. Im Gesamtkontext des Buddhismus ist das eines der Basics. Womit ich abschließen möchte, ist erstens, dass diese Schwarz-Weiß-Unterscheidungen wahrscheinlich nicht extrem hilfreich sind, weil sie, wenn man es im Detail sich anschaut, gar nicht zutreffen. Der zweite Punkt aber, der sehr wohl zutrifft, ist, dass der Buddha aus einer privilegierten Schicht kam und das ist die Parallele zu uns. Wir kommen als Mittelklasse oder Mittelschicht, natürlich sind wir auch relativ privilegiert. Wir sind relativ privilegiert innerhalb der Bevölkerung von Österreich und weltweit sind wir natürlich extrem privilegiert im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist eine Parallele, dass offensichtlich, wenn man ein bestimmtes Niveau von Wohlstand erreicht hat, dass es dann passieren kann, dass man das irgendwie auch in Frage stellt oder zu dem Punkt kommt und sich fragt, war es das nun? Oder gibt es noch etwas, was vielleicht wichtiger ist als dieses ganze materielle Drumherum und so? Ich glaube, es ist wichtig, das nicht abzuwerten, sondern eher die Frage zu stellen, was ist das Wesentliche in unserem Leben? Um die Kurve zu kriegen, Corona kann uns natürlich wieder zeigen, was das Wesentliche für uns selbst im Leben ist, weil wir notgedrungen aus dieser beschleunigten Welt wieder zu uns selbst zurückkommen und dann für uns schauen können, was ist wirklich wichtig im Leben. Und so will ich auch die Lebensgeschichte des Buddha formulieren, zumindest bis zu seinem 35. Lebensjahr. Also auch hier die Suche nach dem, was für ihn wichtig im Leben ist, und das ist die Parallele zu uns. Und im Unterschied zu dem Christentum, das Verständnis dieser Gründerpersönlichkeit als eines ganz normalen Menschen, so wie wir auch. Wir kommen alle aus einer privilegierten Schicht. Vom Buddha wurde nie behauptet, dass er ein übermenschliches Wesen ist oder von irgendjemandem irgendeinen Auftrag hat oder so. In unserer Interpretation ist es ein ganz normaler Mensch, der sich auf die Suche nach dem für ihn Wesentlichen in der Welt aufgemacht hat. Und das ist etwas, was in uns selbst liegt und was jeder und jeder in sich selbst finden kann. Danke.